Also ich kann nur sagen, ich bin verliebt in dieses Thema Influenza. Ich war jetzt 3 Wochen im Urlaub und ich habe mir trotzdem auch im Urlaub alle Predigten angehört. Eine habe ich mir sogar 2-mal angehört, die von Heiko, weil sie mich so angesprochen hat. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr eine Predigt verpasst habt, es lohnt sich, jede einzelne zu hören. Und ich habe mir so überlegt, Mensch, wenn ich der Letzte bin dann in der Reihe, fällt mir da überhaupt noch was ein? Gibt es da irgendwas, was noch nicht gesagt wurde? Und ich habe ein Buch gelesen im Urlaub und habe gedacht, das ist es. Alex hat gepredigt von den Werken, die vorbereitet sind. Und ich habe gedacht, das Buch hat Gott für mich vorbereitet, das passt. Und habe das alles so ein bisschen im Urlaub bewegt. Und am Freitag kam dann Impuls, der alles wieder umgekippt hat, wo ich gedacht habe, nee, Gott will noch mal was anderes. Und dann habe ich plötzlich 2 Themen gehabt. Und ich merke, dieses Thema Influencer, das gibt so viel her. Da könnte man noch eine 6., eine 7., eine 8. Folge machen. Und ich freue mich richtig, dass ich heute diese Fortsetzung machen kann. Und es geht ja immer um die Frage, was können wir von Jesus lernen? Wie können wir ihm ähnlich werden und damit ein Vorbild für andere zu sein? Und die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, was können wir von Jesus lernen? Wie können wir ihm nacheifern? Wie können wir ein Vorbild für andere sein? Und mir ist eine Geschichte eingefallen von einer, ich nenne es jetzt mal Influencerin aus dem Neuen Testament. Zumindest hat sie versucht, Einfluss zu nehmen auf Jesus. Das war so die Zeit, wo Jesus angefangen hat zu wirken. Er hat Wunder getan, er hat Heilungen gemacht. Und dann kommt eine Frau zu Jesus und bittet ihn um einen Gefallen. Sie bittet ihn nämlich, dass ihre beiden Söhne bei Jesus, wenn er in der Herrlichkeit ist, wenn er im Himmel ist, wie auch immer, wo auch immer, dass die Söhne rechts und links neben Jesus sitzen dürfen. Quasi so an seiner Seite, so regieren im Himmel vielleicht so. Und wenn ich diese Geschichte lese, da habe ich eine Emotion, die nennt sich Fremdschämen. Kennt ihr das, Fremdschämen? Man schämt sich ja, wenn man selber was Blödes gemacht hat, aber Fremdschämen ist, du schämst dich für den anderen. Fragt man meine Frau, was Fremdschämen ist, kann ich ein ganzes Buch erzählen. Da kommen Kranke zu Jesus, da kommen Menschen, die Hilfe brauchen, die Fragen haben, die Hunger haben. Und dann kommt diese Frau und sagt, also ich könnte mir vorstellen, meine Söhne rechts und links an deiner Seite. Ich finde es ungeheuerlich. Ja? Wie kommt ihr auf dieses schmale Grat? Ich finde es einfach so daneben. Und ich finde es cool, wie Jesus reagiert. Und das lesen wir mal in Matthäus 20, Vers 24. Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Das kann ich verstehen. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, hey, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll dem anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und dann merkt man, dass Jesus so die Denkweise, die wir eigentlich haben, so auf den Kopf stellt. Wenn wir über Influencer nachdenken, dann sind das für uns exponierte Personen, die irgendwie besonders sind, die sehen gut aus, die haben Geld, sie sind irgendwie besonders. Und Gott sagt, nee, wenn du toll sein willst, dann diene den anderen. Also eine ganz andere Denkweise. Und er sagt, mach's wie ich, denn ich bin auch nicht gekommen, um zu regieren, um mich feiern zu lassen, um zu sagen, hey, Marc, guck mal, wie ich das mache hier, ich bin der Held und jetzt ehrt mich mal. Sondern er sagt, hey, ja, macht's mir nach, aber ich mach's anders. Ich möchte dienen. Und Später wird es ganz praktisch und Graziano hat es auch in seiner ersten Predigt aufgegriffen. Es ist die Zeit, wo Jesus weiß, jetzt geht es dem Ende zu. Jetzt werde ich meinen Auftrag erfüllen, jetzt werde ich sterben. Und was er macht, ist wie so ein Testament. Ja, er sitzt mit den Jüngern zusammen. Was macht man, wenn man weiß, die letzten Tage sind gekommen, man macht sein Testament. Warum? Man möchte seinen Willen, den Hinterbliebenen, so die letzten, das, was einem wichtig ist, will man den Hinterbliebenen weitergeben. Und das ist die Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern jetzt diese Phase einleitet. Und wir lesen mal, was da passiert ist in Johannes 13, Vers 4. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Dann weiter ab Vers 12. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn aber ich nun, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt ihr auch einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Gottes Sohn wäscht seinen Jüngern die Füße. Das war damals eigentlich eine Sache, die Sklaven gemacht haben. Also Füße waschen war damals üblich, aber es haben eben die Sklaven gemacht. Es war ein niedriger Dienst. Und damit dokumentiert Jesus, was ihm wichtig ist. Und mir geht es heute ums Dienen, weil das ein Auftrag ist. Das ist auch so ein Generalauftrag. Wir haben schon jetzt in der ganzen Serie auch über diesen Generalauftrag gesprochen, geht hin. Und mir ist nochmal wichtig, darüber zu sprechen, was ist Jesus wichtig, wenn er von Dienen spricht. Und wisst ihr, es kann jetzt so dieser Moment kommen, wo so ein bisschen auch wieder Druck entsteht. Okay, jetzt das muss ich auch noch machen. Okay, also missionieren soll ich und dienen soll ich auch noch machen. Okay. Aber Tatsache ist, dass Jesus das in uns hineingelegt hat und dass er uns befähigt hat, einander zu dienen. Das ist eine Idee, eine Grundidee. Und er hat uns mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet, damit wir das machen können. Jeder auf seine Art. Und der eine hat die Fähigkeit und der andere hat die Fähigkeit. Und die Church ist ein Platz, wo wir das ausleben können. Die Church hat einen Platz für deine Fähigkeiten. Und alle, die wir hier sind, wir haben nicht diese eine tolle Sache, sondern der eine kann das, der andere kann das. Die Caro kann einen Impuls geben, wow, cool. Der andere kann Gitarre spielen, dann haben wir die Beta. Wir haben so vielfältige Gaben. Und es ist so cool, seine Gabe in die Church einzusetzen. Das ist ein Abenteuer, eine Aufgabe zu übernehmen. Eine Aufgabe, für die Gott dich geschaffen hat. Weißt du, das ist die eine Sache, hier in die Church zu kommen und zu beobachten, was da alles so passiert und wie die Leute sich einbringen. Es ist die eine Sache, zu erleben und zu beobachten, wie Menschen verändert werden, wie Menschen zu Jesus finden. Aber es ist die andere Sache, Teil davon zu sein. Wenn du schon mal im Kreissaal warst und das miterlebt hast, wenn Menschen neu geboren werden. Und in Matthäus 25 erzählt Jesus eine Geschichte, die dich herausfordern soll. Da erzählt Jesus die Geschichte von einem Gutsherrn, der möchte auf eine Reise gehen. Und er ruft seine drei Verwalter zu sich und sagt so, pass auf, ich gebe jedem von euch jetzt hier einen Betrag. Ihr investiert den oder passt auf ihn auf, wie auch immer. Und wenn ich wiederkomme, gebt ihr mir den zurück. Und so kommt der Gutsherr wieder zurück nach der Zeit Und er fragt den Ersten, hey, kannst du mir die Summe wieder zurückgeben? Und dann sagt der Verwalter ganz stolz, du, ich habe das Geld, das du mir gegeben hast, investiert. Und ich kann dir das Dreifache zurückgeben. Und dann sagt der Gutsherr, wow, hey, gut gemacht, treuer Knecht. Und dann guckt er den Nächsten an und der grinst schon. Und sagt, naja, der Kollege, der hat das Geld wahrscheinlich bei der Sparkasse investiert. Ich habe es in die Volksbank gebracht. Es hat das Sechsfache gebracht. Ui. Und dann guckt der Gutsherr den Dritten an und dann sagt er, naja, ich habe es halt sicher verwahrt. Und was Jesus damit sagen will, ist, er hat dir Gaben gegeben und du sollst diese Gaben investieren. Weißt du, und hier sind Leute, die haben ihre Gabe noch vergraben, die haben sie noch verwahrt, noch sichergestellt. Und es ist an der Zeit, dass du deine Gabe ausgräbst, dass du sie investierst, dass du dich einbringst. Und Gott ist es, der das segnen möchte, der es vermehren möchte, der es gebrauchen möchte. So funktioniert Church. Hab den Mut, was auszuprobieren. Gib den Segen, mit dem dich Gott segnet, weiter. Lass ihn durchfließen durch dich. Sei nicht egoistisch und prag das nur für dich, sondern gib es weiter. Und es gibt so viele Möglichkeiten in der Church. Weißt du, wenn du dich damit noch nie beschäftigt hast, wir haben extra so eine Mitarbeiterkarte. Schau dir mal an, was du da alles machen kannst. Es gibt zig Bereiche. Und vielleicht hast du eine neue Idee, die gibt es noch gar nicht. Mit deinen Gaben, was ganz Neues zu gründen. Und worum es mir heute Morgen geht, ist, wie können wir in unserem Dienst ein Influencer sein? Wie können wir unseren Dienst so tun, dass wir andere freisetzen, dass wir andere ermutigen, dass es zusammen funktioniert? Und die Bibel ist voll von diesen Leitplanken, von diesen Richtungsweisern. Und ich habe am Ende jetzt mich für 8 so, ja, Eigenschaften, sage ich mal, habe ich mir rausgesucht. Normalerweise nimmt man immer in einer Predigt 3 Punkte. Wenn du mehr hast, machst du 5. Oder aber 7 wäre die biblische Zahl. Ich habe jetzt mal 8 gemacht. Ich hätte auch 10 oder 15 nehmen können. Und ich habe jetzt eine kleine Rallye vorbereitet durch die Bibel, weil das, was ich euch weitergeben habe, das ist nicht auf mein Mist gewachsen, sondern das sind jetzt alles Sachen, die in der Bibel sind, okay? Wir fangen mal an mit Hebräer 12, Vers 28. Auf uns wartet ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Der erste Punkt, den ich hier markieren möchte, ist Dankbarkeit. Diene mit der Grundhaltung der Dankbarkeit. Weißt du, ich bin ja jetzt auch schon eine ganze Weile in der Gemeinde aktiv. Ich habe so meinen ersten Dienst, wo ich mich erinnern kann, war, dass ich als 5-Jähriger, wir hatten damals, da hatten wir auch noch so Liederbücher. Und die Liederbücher, die wurden am Eingang verteilt. Und dann, wenn die Leute rausgegangen sind, dann sind die Liederbücher auf den Plätzen liegen geblieben. Und ich hatte Spaß dran, nach dem Gottesdienst die Liederbücher wieder einzusammeln und in den Ständer zurückzubringen. Das war so mein erster Dienst, an den ich mich erinnern kann. Also ich diene 45 Jahre, sage ich jetzt mal so, so grob. Und weißt du, da macht man schon auch mal die Erfahrung, dass man irgendwas macht und hat das Gefühl, das kriegt jetzt gar keiner mit. Da kriegst du jetzt gar keine Rückmeldung. Oder noch schlimmer, du machst irgendwas und du kriegst eine negative Rückmeldung. Da ist man unzufrieden mit dir. Das hättest du aber besser machen können oder anders machen müssen. Und das Gefühl, das dann aufkommt, ist, ja, die sollen froh sein, dass ich überhaupt was mache. Die sollen mal dankbar sein, dass ich überhaupt mich hier einbringe. Es gibt andere, die machen gar nichts. Und der Schreiber des Hebräerbriefs, der dreht es gerade rum und sagt, nee, nicht die anderen sollen sich bedanken bei dir, sondern du sollst dankbar sein, dass du dich einbringen darfst in der Church. Dass Gott dir Gaben und Fähigkeiten gegeben hat, dass du dich einbringen kannst. Und wenn da mal was schief läuft, dann wirf nicht gleich die Flinte ins Korn. Sei nicht gleich enttäuscht von dir. Weißt du, Enttäuschung, das Wort Enttäuschung drückt es ja schon aus. Was da passiert, ist eine Enttäuschung. Du hast gemerkt, so wie du es machen wolltest, hat es nicht funktioniert. Es war eine Täuschung. Du wolltest eine Connect-Gruppe starten, hast gedacht, da melden sich ganz viele an und da hat sich keiner angemeldet. Ja, jetzt bist du enttäuscht. Ja, du hast dich getäuscht und merkst jetzt, okay, du musst es anders machen. Und du bist um eine Erfahrung weiter, um eine Erfahrung reicher. Sei dankbar dafür. Sei dankbar, dass du um eine Erfahrung reicher bist. Du bist trotzdem geliebt. Du bist trotzdem ein Kind Gottes. Du bist trotzdem wertvoll. Und danke für die nächste Gelegenheit. Sei dankbar, dass die Welt nicht untergeht. Sei dankbar, dass ein Sandwich im Kühlschrank auf dich wartet. Oder eine schöne Frau zu Hause sitzt. Also, Dankbarkeit, mein erster Punkt. Der zweite Punkt finden wir auch in dem Vers. Da stand nämlich noch was, dafür wollen wir Gott danken. Und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Das ist ja das Thema, wenn wir freiwillig etwas machen, dann haben wir so auch im Kopf, naja, ich bin hier niemand was schuldig. Ich bin hier zu niemand etwas verpflichtet. Ich mache alles freiwillig, ehrenamtlich. Und es stimmt. Und trotzdem dürfen wir uns vor Augen halten, wem wir dienen. Wir dienen Gott. Wir dienen unserem Schöpfer. Wir dienen nicht dem Pastor, wir dienen nicht der Gemeinde, wir dienen nicht dem Nächsten. Natürlich schon, aber damit dienen wir Gott. Wir dienen einer Instanz, die wir gar nicht erfassen können. Das ist größer. Das ist größer. Im Reich Gottes zu dienen, das ist größer. Das ist nicht wie im Angelverein auszuhelfen oder einen Elternabend zu organisieren. Ich will die Dinge nicht schlecht machen, aber ich will den Dienst in der Gemeinde aufwerten. Weil es geht hier um eine andere Dimension. Wir arbeiten mit am Reich Gottes. Und daraus darf dann auch eine Verbindlichkeit entstehen. Ich mache das nicht nur, weil es einer machen muss, sondern weil es eine großartige Sache ist, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Ich mache es nicht, um jemanden zu gefallen. Ich mache es nicht, um mein Ego zu befriedigen, um mir zu beweisen, ja, im Geschäft läuft es nicht so, aber in der Gemeinde, da bin ich wer. Nein, ich mache es aus Respekt meinem Vater gegenüber. Lass uns mal den Hebräerbrief verlassen. Es gibt da noch jemand, der Paulus, der schreibt den Timotheus an, oder Timotheus. Nachzulesen im 2. Timotheus 2, Vers 24. Wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird. Okay, ihr merkt, die Messlatten werden immer höher gesetzt. Also irgendwie hat der Paulus wohl Sorge, dass der Timotheus da in der Gemeinde irgendwie in Schieflage geraten kann, weil es da wohl auch anstrengende oder schwierige Menschen gibt. Mal eine Frage, gibt es in der Church schwierige Menschen? Wir sind doch alles Erlöste und Errettete, oder? Also ich habe manchmal das Gefühl, wir sind eine Ansammlung von schwierigen Menschen. Wenn du schwierige Menschen finden willst, dann geh in die Church. Ein bisschen nachdenklich bin ich geworden, als meine Frau mir diese Tage gesagt hat, weißt du eigentlich, dass du manchmal schwierig bist? Ich habe mir gedacht, die anderen sind die Schwierigen, ich bin der Normale. Jetzt sagen sie zu mir, hey, du bist manchmal ganz schön schwierig. Okay, also ich gehöre auch dazu. Wie ist es also? Muss ich mir alles gefallen lassen? Darf man dem anderen nicht auch mal sagen, wenn was schief läuft? Darf man da auch nicht mal direkt und ehrlich sein? Doch, das darf man schon, aber es kommt auf die Art und Weise an. Paulus ist es wichtig zu sagen, hey, der Ton macht die Musik. Wenn Sand im Getriebe ist, wenn du merkst, mit dem kommst du nicht so klar, geh freundlich mit ihm um. Du darfst ihm schon mal sagen, wo Änderungsbedarf ist, aber mach es freundlich, mach es milde. Ja? Habe diese Milde. Bin noch nicht am Ende. Der Paulus, der das hier ja dem Timotheus als Empfehlung gibt, der ist hier unser Influencer. Das ist der Influencer des Tages. Lesen wir mal in Apostelgeschichte 20, Vers 19. Da schreibt ihr, hey, ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich will mal nur diesen Fragment rausgreifen. Ihr habt mich doch beobachtet. Ihr habt doch gesehen, wie ich gedient habe. Und habt ihr nicht gemerkt, dass ich es gemacht habe, ohne überheblich aufzutreten? Und das ist so der nächste Punkt. Demut. Kennt ihr diese Leute, die immer wissen, wie es geht? Die immer wissen, wie es richtig geht? Hey, ihr habt ja keine Ahnung. Ich würde das so und so machen. Warum habt ihr mich nicht auf mich gehört? Ich habe es doch gleich gesagt. So funktioniert es nicht. Dein Gitarrensolo war ja nett. Aber hast du schon mal gehört, wie ich es mache? Okay, ich bin bereit, die Sache zu übernehmen. Aber dann mache ich, wie ich es will. Treffen um 7 Uhr? Nee, das ist mir zu früh. Also entweder wir fangen um 9 Uhr an oder ihr macht es ohne mich. Kennt ihr das? Und Paulus sagt, ey, habt ihr gesehen, wie ich es gemacht habe? Ich habe immer versucht, nicht überheblich zu sein. Ich habe immer versucht, demütig zu sein. Und wisst ihr, ich habe mir hier einen Satz ganz fett angestrichen. Milde und Demut haben nichts mit Schwäche zu tun, sondern sind ein Zeichen von Charakter, von einem veränderten Charakter, von Reife. Nämlich von der Stärke, sich kontrollieren zu können, sich selbst zurücknehmen zu können. Und wenn du Leute im Team hast, die so drauf sind, die das können, die milde sein können, die demütig sein können, dann hast du leichtes Spiel, dann macht es Spaß. Wenn du aber Leute im Team hast, die immer alles besser wissen, die immer zeigen wollen, wo es lang geht, dann wird es einfach schwer. Wenn wir Influencer sein wollen im Dienst, dann gehört Milde und Demut dazu. Hey, und wir kommen schon zum Punkt 5. Wir haben noch gar nichts aus dem Psalm gelesen. Lass uns doch mal in die Psalmen schauen. Psalm 100, Vers 2. Dient dem Herrn mit Freuden. Zack, das ist der Vers. Das ist doch mal eine klare Anweisung, oder? Nicht rechts und nicht links. Hey, wenn du dienst, dann mach's mit Freude. Und habt ihr das schon mal erlebt, wenn jemand seinen Job mit Freude macht? Kennt ihr so den Unterschied zwischen jemand, der es gern macht und der es nicht macht? Mir ist es neulich wieder so bewusst geworden, da war ich mit meiner Frau essen. Und normalerweise ist ja immer der gleiche Vorgang. Ne? Da kommt ja die Bedienung, kommt an den Tisch, was darf sein, schreibt sich's auf, geht, bringt's, das war's. Ich war mit meiner Frau essen und da kommt einer und da habe ich schon gemerkt, der ist irgendwie anders drauf. Da hast du sofort dieses Gefühl gehabt, der macht seinen Job gern. Der war da gleich mal so ein Smalltalk, gleich mal ein paar Sprüche. Und dann hat die Ela ihre Bestellung aufgegeben. Und dann guckt er so und sagt, gute Wahl. Das habe ich noch nie erlebt. Normalerweise, der Verkäufer, wenn du einen Anzug anprobierst oder so, sagt er, ja, sitzt perfekt. Ja, das ist immer so. Aber wenn du bestellst, dass der hier sagt, hey, gute Wahl. Das fand ich super. Und ich war schon ganz gespannt, wie er reagiert, wenn ich meine Bestellung aufgebe. Hoffentlich sagt er, ach, gute Wahl. Tatsächlich, so war es. Man merkt den Unterschied, ob jemand gern was macht oder nicht gern. Weißt du, nichts ist so positiv ansteckend wie Freude. Man ist einfach gern mit Menschen zusammen, die Freude ausstrahlen. Und man ist nicht so gern zusammen mit diesen Miesbädern, wo du genau merkst, hey, der macht das jetzt halt nur, keine Ahnung warum. Jetzt kommt der Knaller. Weißt du, dass Freude durch deinen Dienst entstehen kann? Ich bin heute Morgen hier reingekommen. Die ersten 5 Menschen, die mir begegnet sind, die haben zu mir gesagt, hey Helmut, du predigst heute. Cool, ich freue mich drauf. Weißt du, was das mit dir macht? Da kannst du gar nicht anders als happy zu sein. Und dann kriegst du so eine Laudatio von deinem Pastor. Hey, was passiert da in dir? Und ich könnte euch so viele Beispiele bringen. Ja? Ich habe euch vorhin erzählt, dass es auch mal entmutigende Momente gibt. Aber die meiste Zeit ist einfach, profitiere ich von meinem Dienst. Der Heiko ist irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt, Leute, wir haben zu wenig Connect leider. Wir haben ein Problem. Alex, Helmut, ihr müsst eine Connect leiten. Wir brauchen noch mindestens 2 Connects. Und ich habe zum Beispiel gesagt, Heiko, nicht das auch noch. Hey, ich habe so viel an der Backe, ich kann doch nicht auch noch eine Connect machen. Mann, gib mir Zeit, da muss ich erstmal drüber schlafen. Und es war, okay, ich mache eine Connect. Ihr wisst gar nicht, wie ich profitiert habe von meiner Connect. Also am Ende muss ich sagen, die Connect hat mir mehr gegeben, als ich gegeben habe. Es ist diese Leute in meiner Connect. Ich habe sie so lieb gewonnen. Ja? Für mich sind ja die Taufgottesdienste immer ein Höhepunkt. Weil jeder Taufgottesdienst feiert die Rettung und Veränderung von Menschen. Aber ein Taufgottesdienst feiert auch den Leib Christi. Er feiert die Hände, die Füße, die Augen, die Ohren, die Herzen, die nach Gottes Willen zusammengearbeitet haben, die es möglich gemacht haben, dass hier ein Mensch zu Jesus gefunden hat. Und dieser Energiestrom, der da freigesetzt wird, wenn du eine Taufe erlebst, hey, wenn dich das nicht erfüllt. Das ist ein Geschenk, wo der Heilige Geist zu dir sagt, hey, und du hast Anteil. Daran hast du Anteil. Das Zeugnis, das der dir ja gerade gibt, der aus dem Wasser kommt, da hast du Anteil dran. Weil du den Rahmen geschaffen hast. Dafür. Mein nächster Punkt in Galater 5, Vers 13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Graziano hat schon darüber gesprochen. Im nächsten Vers heißt es ja dann, das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Alles muss in Liebe passieren. Und ich habe diesen Gedanken natürlich auch dabei, weil was wir brauchen, ist Liebe für die Verlorenen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen. Das war so realitätsnah. Da schreibt ein Pastor, was ich vor Jahren erlebt habe, bricht mir immer noch das Herz. Ich war Gastprediger in einer kleinen Gemeinde. Die Dame vom Begrüßungsdienst sagte mir unverblümt, junger Mann, Sie sollten Ihre Sache gut machen, denn wir werden einen Besucher im Gottesdienst haben. Offensichtlich war das ungewöhnlich. Sie erklärte, dass gerade eine Frau angerufen und um eine Wegbeschreibung zur Gemeinde gebeten habe. Unsere Gemeinde wird seit Jahren immer kleiner, sagte die Dame traurig, und wir brauchen doch Mitglieder, um die Rechnungen zu bezahlen. Bevor der Gottesdienst anfing, stand ich zusammen mit einem Ältesten draußen, begrüßte die Leute. In diesem Moment sah ich den Besucher. Ich wusste, diese Frau gehört nicht zur Gemeinde, weil, naja, sie sah nicht aus wie all die anderen. Alle Mitglieder hatten ordentliche Anzüge, hübsche Kleider. Diese junge Frau sah so aus, als habe sie in ihren Kleidern geschlafen. Sie war nicht ungepflegt, aber es war offensichtlich, dass sie ein hartes Leben gehabt hatte. Als sie langsam auf die Gemeinde zukam, sah man in ihren Augen und ihrer Körpersprache, dass sie nervös und verunsichert war. Ich bewunderte ihren Mut, ganz allein in eine neue Gemeinde zu kommen. Was hat sie dazu gebracht, hierher zu kommen? War sie misshandelt worden? War sie am Ende ihrer Kräfte? Braucht sie dringend Jesus und seine Nachfolger? Der Älteste machte einen Schritt auf die junge Frau zu, versperrte ihr den Weg und sagte: Fräulein, in der Kirche ziehen wir unsere besten Kleider für Gott an. Meine Kinnlade fiel herunter. Ich war schockiert. Das hat er doch nicht gerade wirklich gesagt. Doch, hatte er. Die Augen der jungen Frau füllten sich mit Tränen, als sie schnell zu ihrem Auto lief, um sich davon zu machen. Herzzerreißend. Ich bin der Meinung, dass die Menschen heute weniger Jesus ablehnen, sondern vielmehr die Kirche. Was wir brauchen, ist Liebe für die Verlorenen. Wenn wir alles aus Liebe machen, Grazian hat es ja schon gesagt, und Paulus beschreibt es ja, welche Kraft in der Liebe steckt. Liebe, sie deckt alles zu. Liebe, sie spornt an. Liebe setzt ungeahnte Kräfte frei. Warum habe ich eine Katze zu Hause, obwohl ich mir nichts aus Katzen mache? Weil meine Tochter eine wollte. Aus Liebe habe ich zugestimmt. Warum kann meine Frau mich ertragen? Aus Liebe. Liebe setzt Kraft frei. Sie beflügelt. Okay, ich gebe Gas. Ich wollte euch noch was vorlesen aus 1. Korinther 9, Vers 19. Da beschreibt nämlich auch Paulus eine ganz wichtige Eigenschaft. Ich erzähle euch kurz, um was es ihm geht. Er beschreibt hier im Korintherbrief, dass es wichtig ist, sich anzupassen. Er beschreibt, wenn ich zu den Griechen gehe und wenn die gesetzlich sind, dann nehme ich darauf Rücksicht. Ja, er beschreibt, ich bin den Griechen ein Griechen und den Juden ein Jude. Und diese Flexibilität und diese Anpassungsfähigkeit, die habe ich unbedingt auch noch in meine Predigt gepackt. Warum? Weil es wichtig ist, dass wir veränderungsbereit sind. Und es gibt ganz viel Krisen in Gemeinden, weil es immer Leute gibt, die eben nicht veränderungsbereit sind. Und es ist einfach so, dass die Zeit weitergeht. Wenn ich heute sagen würde, hey, lasst uns mal die nächste Folie anschauen. Viele, die hier sitzen, die wissen gar nicht, warum ich sage Folie. Warum sagt man denn, lass uns die nächste Folie anschauen? Wisst ihr, warum man das sagt? Weil früher, manche kennen das gar nicht mehr, da gab es sowas, das nannte man Overhead-Projektor. Gab es auch in der Schule noch, ne? Und dann hat man Dinge auf die Folie geschrieben und die Folie auf den Overhead-Projektor. Und deswegen spricht man heute noch von Folie, obwohl da überhaupt nichts mehr mit Folie zu tun hat. Die Dinge haben sich geändert und wir haben uns angepasst. Heute benutzt kein Mensch mehr einen Overhead-Projektor. Es wird noch funktionieren, aber man macht es nicht, weil es Besseres gibt. Weißt du, in unserem Dienst ist es auch manchmal dran zu überprüfen, hey, ist es noch dran, was ich mache? Ist es noch zeitgemäß, was ich mache? Vielleicht gäbe es ja eine Möglichkeit, es anders zu machen und es besser zu machen. Und ich kann dir sagen, diese Church hier, da musst du sehr veränderungsbereit sein. Da kann es sein, dass der Pastor am Freitag eine Anweisung gibt, die ist am Samstag schon überholt. Und ganz wichtig ist, dass wir uns auf die Menschen einstellen. So wie ich es gerade gelesen habe. Ja? Wir müssen flexibel sein auf die Bedürfnisse der Menschen. Der eine braucht das, der andere braucht das. Dem einen muss ich so begegnen. Es gibt da kein Pauschalrezept. Es gibt nicht diese eine Methode, wie ich einen Menschen zu Jesus führen kann, sondern das ist individuell. Und die Kunst ist es, sich darauf einzustellen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Römer 12, Vers 11. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Eifer durch das Feuer des Heiligen Geistes. Es gibt Dinge, die kann man ja nur schwer beschreiben, weil sie einfach nur indirekt zu erleben sind. Man kann sie nur indirekt erleben, zum Beispiel Schwerkraft oder Freiheit, Magnetismus, Wahrheit, Unendlichkeit oder auch die Liebe, von der ich gesprochen habe. Und auch die Kraft des Heiligen Geistes, man kann es nicht erklären, aber man kann es erleben. Es ist das, was Heiko beschrieben hat. Ich fand es so cool. Wenn der Geist Gottes in uns wirkt, dann wird es sichtbar, weil da eine Leidenschaft in uns vorbringt. Wenn Gott was lebendig macht, dann wirkt es ansteckend. Das hat noch mehr Kraft wie Freude. Das ist so diese Energie, die von innen herauskommt. Weißt du, die schlechte Nachricht ist, dieses Feuer, das gibt es nicht bei Amazon. Das kannst du nicht bestellen. Aber die gute Nachricht ist, du kannst es dir schenken lassen. Was du machen musst, ist einfach dich öffnen. Öffnen für Jesus. Und wenn du merkst, das Feuer hat nachgelassen, vielleicht in deinem Dienst, deiner Aufgabe, hey, dann lass dich neu beschenken, dann lass dich neu anzünden. Und damit komme ich zum Ende. Und ich habe in der Eröffnung davon gesprochen, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und es ist die eine Sache, den anderen zu dienen, es ist aber auch die andere Sache, sich von Jesus dienen zu lassen. Wenn du die Geschichte nochmal nachlässt, ich habe einen Teil ausgelassen, der Petrus hat sich erstmal gewehrt. Der hat gesagt, ich mir die Füße waschen lassen von dir, Jesus. Aber genau das ist der Punkt. Ja, wir müssen es zulassen. Wir müssen bereit sein, uns von Jesus dienen zu lassen. Und wie will Jesus uns dienen? Ja, indem er uns den Dreck abwäscht. Das, was wir mit uns rumtragen, den Schmutz, den, ja, vielleicht Zerrissenheit, Angst, Vergebung, die wir brauchen, Befreiung von irgendwas, was wir mit uns rumtragen, was uns belastet. Und je mehr wir das zulassen, umso mehr wird Jesus es auch tun. Und ich möchte für uns beten und möchte euch einladen, einfach aufzustehen. Vielleicht bist du heute hier im Gottesdienst und hast zum ersten Mal das so ein bisschen mitgekriegt, um was es geht. Vielleicht kannst du auch mit dem Thema gar nichts anfangen, Dienst, einander dienen. Aber vielleicht hast du etwas mitbekommen von dem, was da dahinter steht. Es geht um eine andere Dimension, es geht um eine göttliche Dimension. Es geht darum, sich von Jesus erneuern zu lassen, sich zu influenzen zu lassen. Und ich möchte dich einladen heute, das auszuprobieren. Ich möchte dich einladen, den Mut zu haben, einfach mal einen Schritt auf Jesus zuzugehen und dir dienen zu lassen von Jesus, dir die Füße waschen zu lassen. Lass uns einfach mal die Augen schließen und ich möchte hier im Saal fragen, ist jemand hier, für den ich beten darf, wo er sagt, Mensch, Helmut, bau dich mal in mein Gebet ein. Ich möchte es mal bewusst heute machen. Dann würde ich gern für dich beten. Zeig das kurz an durch eine Hand. Dann würde ich das für dich tun. Prima. Ja, da sind Hände hochgegangen. Cool. Und vielleicht sind auch Leute am Bildschirm und ich möchte einfach auch für dich beten. Vater, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind. Ich danke dir, dass du Menschenherzen berührst. Ich danke, dass du Veränderung schenken kannst, Veränderung, die von innen passiert. Herr, danke, dass du Wunden heilen kannst, dass du Vergebung schenken kannst. Und ich möchte für die Menschen beten, die das brauchen und die ja, sich ausstrecken nach dir, die bereit sind, sich von dir die Füße waschen zu lassen, die sich öffnen für dich. Ich möchte gern was vorsprechen, was vorbeten und möchte dich einladen, es nachzubeten. Herr Jesus, ich habe noch nicht ganz verstanden, um was es geht. Aber ich möchte mir von dir die Füße waschen lassen. Ich bitte dich, dass du in meinem Leben da Veränderung hervorbringst, wo ich Veränderung brauche. Danke, dass ich dir vertrauen darf. Amen.